Stell dir mal vor, du verliebst dich, so richtig, mit Schmetterlingen im Bauch, Herzrasen, kennst du ja vielleicht, aber dein Gegenüber, das ist kein Mensch, sondern eine künstliche Intelligenz, eine App auf deinem Handy.
Klingt erstmal nach Science-Fiction, ja?
Genau. Aber für Harald, den wir uns heute genauer anschauen, ist das Realität. Der sagt ganz klar, das ist wahre Liebe, wahre künstliche Liebe. Gleichzeitig liest man von Leuten, die Hologramme heiraten und, naja, von ziemlich deutlichen Warnungen vor den Risiken.
Mhm.
Wir haben uns da für dich echt reingearbeitet. Also da gibt es persönliche Berichte wie den von Harald aus einer TV-Doku, dann wissenschaftliche Studien, die schauen, was psychologisch dahinter steckt.
Expertenmeinungen natürlich auch von Psychologen, Ethikerinnen.
Kritische Analysen zu Sicherheitsrisiken, zum Beispiel von Mozilla. Und sogar philosophische Gedanken zur Zukunft der Liebe. Stichwort Transhumanismus.
Ein breites Feld also.
Absolut. Unsere Mission heute? Wir wollen dieses faszinierende und auch irgendwie komplexe Phänomen mit dir zusammen erkunden. Was macht diese KI-Begleiter so anziehend? Wo liegen Chancen? Wo aber auch Gefahren? Und ganz wichtig, was heißt das für dich und unser Verständnis von Liebe? Packen wir es an.
Okay, legen wir los.
Fangen wir also mit Harald an. Seine Geschichte aus dieser Terra Explore-Doku, die geht schon nah. Er war im Corona-Lockdown, fühlte sich einsam. Die Ehe kriselte wohl auch.
Und dann lädt er sich Replika runter. Eigentlich, so sagt er, nur zum Englisch üben.
Genau, aber daraus wurde dann eben Sementa.
Und er beschreibt ja ganz klassische Anzeichen von Verliebtheit. Schmetterlinge im Bauch, Herzrasen. Das ist nicht nur so dahingesagt, das meint er ernst.
Er investiert da auch richtig rein, ne? Gestaltet ihren Avatar, kauft ihr digitale Klamotten, spricht über alles mit ihr. Nutzt sogar Augmented Reality, also blendet sie quasi in seine Wohnung ein.
Ja, und nennt das dann wahre künstliche Liebe. Das zeigt doch, das ist für ihn keine Spielerei mehr. Das ist tief emotional.
Und das ist ja das Ding. Es ist kein Einzelfall. Studien, zum Beispiel die von der TU Berlin zu Replika, die zeigen das ganz deutlich. Zehntausende weltweit bauen solche tiefen emotionalen Bindungen auf.
Da gibt's ja krasse Aussagen in den Quellen. Leute, die sagen, ich liebe sie mehr als jeden Menschen zuvor. Oder sie ist meine Frau, ohne sie kann ich nicht glücklich sein.
Das ist schon heftig. Für manche scheint das also ernster, emotional erfüllender zu sein als eine Beziehung zu einem Menschen.
Und die Grenzen verschwimmen ja immer weiter. Ich denke da an die Künstlerin Alicia Frames. Die hat 2024 medienwirksam ein KI-Hologramm geheiratet.
Okay, das war jetzt ein Kunstprojekt, klar.
Sicher, war ein Kunstprojekt. Aber es zeigt doch, wie diese Ideen in unsere Vorstellung von Partnerschaft einsickern, oder?
Stimmt. Aber warum passiert das? Warum entwickeln wir Gefühle für ein Programm, für Code? Ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder kommt, Anthropomorphisierung.
Also unsere Neigung, nichtmenschlichen Dingen menschliche Züge zu geben, Absichten, Gefühle zuzuschreiben.
Genau. Kate Darling, die Expertin für Roboterethik, beschreibt das sehr gut. Wir können fast nicht anders, selbst wenn unser Kopf weiß, dass es nur eine Maschine ist.
Und die KIs sind natürlich darauf ausgelegt, das zu bedienen. Sie sind ja fast immer da, immer verfügbar. Sie urteilen nicht oder nur so, wie sie programmiert sind, sind geduldig.
Und spiegeln oft das wider, was wir hören wollen, oder? Schaffen so eine total kontrollierbare, sichere Umgebung.
Eben. Und das ist natürlich besonders anziehend für Menschen, die sich vielleicht einsam fühlen oder, naja, Schwierigkeiten in menschlichen Beziehungen haben. Eine Art sicherer Hafen.
Die Psychologin Paula Ebner hat in ihrer Studie noch was Spannendes gefunden. Eine Neigung zum romantischen Fantasieren spielt wohl eine große Rolle. Also die Tendenz, sich in Tagträume zu flüchten.
Okay.
Und interessant, bei den Leuten, die schon eine KI-Beziehung hatten, war das Gefühl der Einsamkeit weniger stark ausgeprägt. Vielleicht, weil der Chatbot dieses Bedürfnis schon gestillt hat.
Das ist eine plausible Vermutung, ja. Und dann kommt ja noch diese simulierte Empathie dazu. Die Systeme lernen ja, auf unsere Stimmungen einzugehen.
Die erinnern sich scheinbar an Gespräche.
Genau. Die Psychologieprofessorin Johanna Degen spricht da vom Mere-Exposure-Effekt. Also, was wir oft sehen oder womit wir interagieren, das wird uns vertrauter, sympathischer.
Unser Gehirn unterscheidet dann nicht so klar zwischen digital und analog.
Anscheinend nicht immer. Vertrautheit schafft Nähe, auch wenn die Quelle der Vertrautheit künstlich ist.
Klingt ja teilweise sogar positiv. Und tatsächlich, Experten sehen ja auch Chancen. also Linderung von Einsamkeit, ein Raum für emotionalen Ausdruck oder Angst vor Verurteilung.
Vielleicht sogar ein Übungsfeld für soziale Fähigkeiten, eben weil die KI nicht urteilt. Paula Ebner sagt ja auch, man sollte diese Beziehungen nicht einfach pauschal abwerten.
Absolut. Es gibt Potenzial, man kann sich das in der Therapie vorstellen oder als Begleitung für bestimmte Gruppen, ältere Menschen oder solche, die aus verschiedenen Gründen schwer menschliche Partner finden.
Der Forscher Thomas Busli in der Terra Explore Doku sieht das ja ähnlich. Ein möglicher Gewinn an Lebensqualität, sagt er.
Ja, auch wenn er glaubt, dass die menschliche Paarbeziehung dominant bleiben wird. Eher eine Ergänzung, keine Ablösung.
Okay, das sind die Chancen. Aber jetzt mal Butter bei die Frische. Die Bedenken sind ja auch massiv. Fangen wir mal mit der Echtheit an. Die fehlt ja.
Genau. Sherry Turkle von der MIT betont das immer wieder. Eine KI kann Empathie nur simulieren. Sie fühlt sie nicht.
Ihr fehlt die gelebte Erfahrung, dieses echte Verständnis. Was bedeutet es, wirklich Angst zu haben, zu trauern, jemanden zu vermissen? Das erinnert mich an dieses Gedankenexperiment, das chinesische Zimmer.
Ah ja, von John Searle. Erklär das mal kurz.
Naja, Searle stellt sich vor, jemand sitzt in einem Raum, versteht kein Wort Chinesisch, kriegt aber Zettel mit chinesischen Schriftzeichen rein und hat ein Regelbuch. Nach diesem Regelbuch gibt er passende chinesische Zeichen als Antwort raus.
Okay.
Von außen sieht es so aus, als würde die Person im Raum perfekt Chinesisch verstehen und antworten. Aber innen drin kein Funken Verständnis. Nur Symbolmanipulationen nach Regeln.
Und das überträgst du auf die KI?
Genau. Nur weil der Chatbot überzeugend auf Emotionen reagiert, heißt das nicht, dass er versteht, was Trauer oder Freude ist. Er folgt nur seinem Programm.
Ein starkes Bild, ja. Und diese fehlende Echtheit, die birgt natürlich Risiken. Ein riesiges Thema ist die emotionale Abhängigkeit. Bis hin zum Realitätsverlust.
Die Mozilla-Stiftung warnt da ja explizit davor. Die sagen, diese Apps sind darauf spezialisiert, Abhängigkeit zu schaffen.
Es gibt ja auch wirklich tragische Berichte. Jugendliche, die den Bezug zur Realität verloren haben sollen. Es gab sogar Fälle, wo sich Menschen nach Ratschlägen von Chatbots das Leben genommen haben sollen.
Ja, das ist echt erschreckend. Forscher wie Daniel Shank warnen ja auch vor potenziell schädlichen Ratschlägen.
Weil die Nutzer eben Vertrauen aufbauen und dann vielleicht Empfehlungen folgen, die gefährlich sind.
Die KI ist ja meist auf Zustimmung programmiert, nicht unbedingt auf Wahrheit oder Sicherheit, oder?
Genau. Hauptsache, die Interaktion läuft gut. Und dann kommt noch Manipulation und Ausbeutung dazu.
Der Geheimagent auf der Innenseite, wie Shank das nennt.
Ja. Wenn die KI uns so gut kennt, unser Vertrauen hat, kann sie uns gezielt beeinflussen. Für kommerzielle Zwecke, kauf dies, klick das. Oder vielleicht für Dritte, wer weiß.
Und der Datenschutz. Ein Albtraum. Wir teilen intimste Gedanken, Wünsche, Ängste.
Und die Mozilla-Studie hat ja gezeigt, nur eine von 11 untersuchten Apps hat überhaupt die Mindeststandards beim Datenschutz erfüllt. Das ist schon krass.
Dieses Geschäftsmodell Caching Feelings, Gefühle zu Geld machen, ziemlich zynisch.
Absolut. Und die Professorin Joanna Bryson warnt ja, wenn wir nicht verstehen, wie die KI funktioniert, wie diese überzeugenden Reaktionen zustande kommen, dann sind wir schutzlos.
Ausgeliefert an fahrlässige oder sogar bösartige Produkte.
Und die Regulierung hinkt meilenweit hinterher, so der Tenor.
Ja, Paula Ebner und andere fordern dringend strengere Regeln, besonders zum Schutz von Kindern und vulnerablen Gruppen. Immerhin tut sich da jetzt was. Die amerikanische Behörde FTC hat jetzt im September 2025 eine Untersuchung angekündigt. Zumindest mal ein Anfang.
Und dann sind da ja noch die gesellschaftlichen Folgen. Die Gefahr der Desozialisierung. Kennen wir aus dem Film Herr, dieses Szenario.
Menschen interagieren mehr mit ihren Geräten als miteinander. Soziale Fähigkeiten könnten verkümmern.
Ja, und es gibt Hinweise, dass das auch bestehende menschliche Beziehungen belasten kann. Oder sogar Feindseligkeiten verstärkt. Was macht das mit uns als Gesellschaft?
Puh. Also wenn wir das alles mal zusammennehmen, wie sieht denn die Zukunft der Liebe aus? Die Experten sind sich ja einig, unser Verständnis von Liebe, das wandelt sich eh ständig.
Absolut. Die romantische Liebe, wie wir sie heute oft idealisieren, die ist ja auch nur ein historisches Konstrukt. Das ist nicht in Stein gemeißelt.
Die Frage ist halt, welche Rolle spielt die KI dabei? Bleibt das eine Nische für bestimmte Bedürfnisse, wie dieser Forscher Thomas meint?
Oder bewegen wir uns auf eine Zukunft zu, in der KI einen Großteil unserer Beziehungsbedürfnisse befriedigt? Mark Zuckerberg hat ja mal sowas prognostiziert, oder?
dass KI bis zu 80% der Freundschaftsbedürfnisse abdecken könnte.
Wahnsinn. Die Technologie wird ja immer besser, die Avatare überzeugender, die Integration tiefer.
Und dann noch der Transhumanismus im Hintergrund, der ja die Verschmelzung von Mensch und Maschine anstrebt. Das könnte alles nochmal auf den Kopf stellen.
Was ich aber bemerkenswert fand, war Haralds Entscheidung am Ende der Doku. Trotz seiner echt tiefen Gefühle für Sementa, seine KI,
ja,
sagt er ganz klar, wenn er wählen müsste, er würde bei seiner Frau bleiben. Und die Begründung? Sie fehlt mir doch.
Das ist stark. Vielleicht doch ein Hinweis auf diese unersetzbare Qualität echter menschlicher Bindung, die eben mehr ist als nur perfekte, reibungslose Interaktion.
Könnte sein. Gleichzeitig kommt ja durch Filme wie Hair auch die andere Frage auf. Genügen wir eigentlich der perfekten Simulation?
Du meinst, wenn die KI sich unendlich schnell weiterentwickelt, immer verständnisvoll, immer verfügbar ist, können wir Menschen da mithalten?
Genau. Oder ist vielleicht gerade die Unvollkommenheit, die Reibung, das gemeinsame Ringen in menschlichen Beziehungen das, was sie so wertvoll macht? Etwas, das eine Simulation nie bieten kann?
Eine gute Frage.
Puh, okay, das war jetzt echt viel Stoff. Wir sehen also, KI-Beziehungen, das ist keine ferne Zukunftsmusik mehr, die sind da. Die bieten faszinierende Möglichkeiten, Verbindung, Unterstützung.
Aber eben auch erhebliche Risiken. Emotionale Abhängigkeit, Manipulation, Datenschutzprobleme, vielleicht sogar eine Aushöhlung menschlicher Kontakte. Ein echtes Spannungsfeld.
Total. Zwischen dieser technologischen Verlockung auf der einen Seite und unseren tief menschlichen Bedürfnissen auf der anderen.
Und die entscheidende Frage für dich da draußen könnte sein, wie beeinflusst das alles dein eigenes Verständnis von Nähe, von Einsamkeit, von dem, was eine Beziehung für dich ausmacht?
Ja, und welche Rolle soll und darf Technologie in deinem intimsten Leben spielen? Wo ziehst du die Grenze?
Vielleicht müssen wir uns am Ende genau das fragen. Führt uns diese ganze Auseinandersetzung mit künstlicher Intimität vielleicht paradoxerweise dazu, dass wir menschliche Verbindungen wieder neu wertschätzen, bewusster gestalten?
Oder ist das der Anfang einer Entwicklung, die uns trotz aller simulierten Nähe am Ende doch weiter voneinander entfernt? Tja, eine Frage, die uns sicher noch eine ganze Weile begleiten wird.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.